Tonhalle Orchester Zürich. Intro mit Ulrike Thiele. Ich freue mich sehr, heute mit Tabea Zimmermann zu sprechen, der wunderbaren Bratschistin, die bei uns zusammen mit Marek Janowski unter anderem Hindemiths Schwanendreher aufführen wird. Ein Werk, das sehr verbunden ist, auch mit der Schweiz. Und ich freue mich sehr, mit ihr über dieses wunderbare Werk und diesen wunderbaren Künstler zu sprechen. Tabea Zimmermann, was ist Ihre Verbindung zu Paul Hindemith?
Erstmal guten Tag, Frau Thiele, freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben und ich freue mich natürlich, über Hindemith ein bisschen sprechen zu können, der für mich ein ganz zentraler Komponist für mein ganzes Leben, meine Karriere, aber auch eben in der Bewertung im 20. Jahrhundert ist. Also ich finde, Hindemith ist ein unheimlich wichtiger Musiker, den man auch heute noch irgendwie den Leuten näher bringen muss. Ich fange mal erst mit den Dingen an, was Hindemith für mich bedeutet. Ich finde, Hindemith ist ein Ausnahmekünstler in seiner Vielseitigkeit. Also er kam zunächst eben von der Geige, dann über die Bratsche, dann hat das Komponieren begonnen, aber er hat nie aufgehört, sich zu interessieren, zu lesen, zu lernen, dann zu lehren. Er hat unheimlich viel beigetragen zur Musik und zur, wie soll ich das sagen, seine musikantische Art. Musik als ein ganz wichtiger Bestandteil des Lebens für jeden Menschen zu sehen und zu versuchen, mit der Musik, die er schreibt, auch die Menschen wirklich direkt anzusprechen. Ich liebe an seiner Musik die rhythmischen Patterns und die Instrumentationsfarben und den Humor. Ich liebe auch das virtuose Element, was in seiner Musik durchaus auch drin ist. Es gibt aber eben auch in den langsamen Sätzen zum Beispiel eine ganz berührende Ruhe und fast sowas Arienartiges wie in einer Bach-Arie von Kantaten oder so. Finde ich ganz, ganz berührend bei ihm.
Wenn Sie seinen Humor ansprechen, das ist etwas, was mich auch unglaublich fasziniert bei Hindemith. Und das hat er ja schon ganz früh kultiviert und dann später auch weitergetrieben in Karikaturen. Ich durfte meine Doktorarbeit über Werner Reinhardt schreiben, ein Musikmäzen des 20. Jahrhunderts, der zu Paul Hindemith eine sehr intensive Beziehung hatte. Und die Einträge in das Gästebuch sind wirklich eine Wonne. Jeder Eintrag ist eigentlich ein kleines Kunstwerk, eine Karikatur, die so viel zeigt an Klugheit, an Zeitgeist, an Verständnis für die Zeit, aber auch für den jeweiligen Partner, also Empfänger, in dem Fall den Musikmäzen Werner Reinhardt. Und Reinhardt hat das gespiegelt. Er hat auch ganz viel erkannt in Hindemith. Zum Beispiel hat er einen Brief an die Frau Gertrud geschrieben, als er ad hoc ein Trauerstück geschrieben hat, nach dem Ableben des englischen Königs. Und dann hat er geschrieben, so ein ad hoc Werk zu schreiben, das können heutzutage wenige. Ich kenne kaum jemanden, dem das so gelungen wäre in dieser kurzen Zeit wie Ihrem werten Mann. Das lässt sehr tief blicken. Trotzdem haben Sie auch gesagt, es braucht Vermittlungsarbeit für Hindemith. So ein großer Geist, so eine mitreißende Musik. Was glauben Sie, woran liegt das, dass man das den Leuten näher bringen muss oder dass er in Vergessenheit geraten ist?
Ich kann das tatsächlich nicht gut erklären, denn es ist mir selber rätselhaft. Also ich versuche seit vielen Jahren, Musikerkolleginnen, Kollegen, Studierende, Publikum, ich versuche immer wieder für Hindemith zu werben und spiele selber sehr viel Hindemith und es begegnet mir immer wieder, dass Menschen sagen, ach, das war ja toll, das habe ich gar nicht erwartet. Und diese Erwartung, man geht ins Konzert und nur weil man mit dem Namen etwas verbindet, was man, also ein Vorurteil sozusagen. Man geht nicht vorurteilsfrei ins Konzert, sondern man hat irgendeine Angst, man könnte etwas nicht verstehen oder es könnte geräuschhaft sein oder, aber das trifft auf die Musik einfach so nicht zu. Ich muss noch was anderes erwähnen. Ich finde schon auch, dass man als Interpret, einerseits kann man einen sehr leichten Zugang finden. Also wer immer die Noten von Hindemith vor sich hat, sagt, wow, das macht ja Spaß und das hätte ich gar nicht gedacht und darum macht es Spaß, weiter dran zu arbeiten, etwas zu finden und so weiter. Das schon, aber wenn man es auf die Bühne bringt, ich denke, hat man auch eine Aufgabe, eine gewisse Ordnung bei den vielen Stimmen herzustellen. Hindemith setzt irgendwie voraus, dass man als Musiker die Themen des Werkes sofort versteht, entweder in ihrer Länge oder in ihrer Wertigkeit. Und er macht dann eine relativ wenig differenzierte Dynamik und gibt einfach jedem, der das Thema sozusagen gerade spielt, ein Forte. Und einem anderen, der ein weniger wichtiges Thema hat, irgendwie ein Piano. Da kann aber jetzt zum Beispiel bei diesem Schwanendreher-Konzert kann passieren. Da spiele ich ja mit einem Bläserensemble. Also es gibt ja keine Geigen im Orchester, es gibt keine Bratschen. Es ist ein Blasorchester mit Celli, Bässen und einer Harfe. Und dann kann es eben passieren, man hat in einem Fugato zum Beispiel oder auch im Finale, man hat verschiedene Themen. Da spielen dann plötzlich 10 kräftige Bläserstimmen gemeinsam die erste Stimme sozusagen und ich als Solistin quasi eine weniger wichtige Stimme. Aber wenn ich als Solistin wirklich Piano spiele und die wirklich Forte spielen, dann hört man mich gar nicht mehr. Das heißt,
dann haben wir ein Problem, ja.
Ja, also dieses Verständnis, wie muss man vom Ohr balancieren, feinst abstimmen, damit man alle Stimmen doch hören kann. Das, finde ich, ist eine wichtige Aufgabe der Interpreten und da kann man dem Hörer durchaus behilflich sein, sozusagen, damit man auch beim ersten Hören etwas mehr sortieren kann und nicht überwältigt ist von der Vielfalt der Stimmen, die gleichzeitig etwas Wichtiges sagen.
Gehen wir noch mal ein bisschen in den Überblick der Schwanendreher. Sie haben es schon gesagt, das ist eine besondere Besetzung. Was ist das für ein Stück? Wir haben 3 Teile und es hat auch einen schönen Untertitel. Vielleicht können wir da noch mal ansetzen.
Also die Frage nach der Bedeutung des Wortes Schwanendreher, die kann ich Ihnen heute auch nicht letztendlich beantworten, denn Hindemith hat selber sehr viele Fährten ausgelegt, damit man das nicht so ganz eindeutig versteht. Es geht eben zurück auf ein sehr altes deutsches Lied mit dem Titel Seid ihr nicht der Schwanendreher, aber was genau die Bedeutung des Wortes ist, da hat er also verschiedene Karikaturen an verschiedenen Plätzen deponiert sozusagen und auch an seinen Verleger und an... Also er schreibt darüber verschiedene Dinge und es ist nicht ganz klar, ob es eigentlich eine Art Leierkasten oder eher doch ein Grill für die Schwäne. Aber er hat darüber, ich glaube, er hat es extra auch ein bisschen offen gelassen, wie er das interpretiert. Ich finde wichtig, diese Lieder, die er diesem Werk zugrunde legt, die sind zum Beispiel, die liegen immer wieder als Cantus Firmus. Man hört die Stimmen überall ganz langsam manchmal im Hintergrund sozusagen, aber was er daraus an Material gewinnt, um dann in seiner Vielstimmigkeit die Musik sprechen zu lassen, das ist schon faszinierend. Die Verwandtschaft der Themen und die Verarbeitung der Themen finde ich ganz wunderbar.
Genau, der eine Teil ist quasi der Haupttitel, der Schwanendreher. Ich meinte tatsächlich den Untertitel, nämlich Konzert nach alten Volksliedern. Und das finde ich ganz raffiniert, dass er da, nachdem er früher doch eben als Bürgerschreck und als Aushängeschild der Avantgarde, sind wir jetzt in einer Schaffensphase bei Hindemith, wo er anders agiert und trotzdem weiterhin Teil der Moderne ist. Und das haben Sie zu Beginn schon gesagt, in einer Fasslichkeit, Verständlichkeit, die Hindemith ein unglaublich Anliegen war. Das heißt, wir haben da eine Sanglichkeit drin in allen Sätzen eigentlich. Gibt es da eine Stelle, die Sie besonders berührt oder besonders Aufmerksamkeit braucht für Sie als Interpretin oder auch als Publikum?
Also ich arbeite eigentlich meistens so, dass ich gerade das, was ich vor mir habe, nach den spezifischen Schönheiten der Musik, der Sprache eines Komponisten abtaste und mich da sozusagen am roten Faden durch ein Stück durcharbeite und jeden Moment auf eine andere Weise als besonders schön und besonders zu gestalten verstehe. Ich finde die Situation dieses mittelalterlichen Bildes, was er da schreibt, da vorne in die Partitur, ein Spielmann kommt in frohe Gesellschaft und breitet aus, was er aus der Weite mitgebracht hat, heitere und ernste Lieder und der Spielmann variiert nach Vermögen, also das hat er dann zwar auskomponiert, aber es soll eben so klingen, als würde man diese Weisen, die man da mitgebracht hat, spontan durch Improvisation ergänzen. Essen. Und dieses der Bratscher oder die Bratschistin kommt rein, beginnt mit einem Solo, mit einer musikalischen Rede sozusagen. Also ich bin der Messenger, ich komme, ich bringe etwas mit, breite aus und gehe dann in den Dialog mit dem Orchester. Und das ist eine Situation, die finde ich wunderschön als Bild, auch sehr hilfreich. Eine der besonderen Schönheiten des Stückes finde ich tatsächlich die Instrumentation. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied, wenn man dieses Werk in der Studienfassung, wie ich es in der Hochschule immer höre, Bratsche mit Klavier, oder dann im Original mit Blasorchester, der Vielfarbigkeit dieser verschiedenen Instrumente, das macht eigentlich, finde ich, bei Hindemith auch ganz viel aus. Ein besonders schöner Moment, jetzt denke ich doch, ist der Anfang des zweiten Satzes, ist das Duett zwischen der Bratsche und der Harfe. Da ist dem Hindemith etwas sehr Kammermusikalisches gelungen, ein wunderschönes, ein serenadenartiges Lied. Ganz quasi privat die zwei Musiker ins Gespräch kommen und dann wird es eben vom Orchester dann aufgenommen. Ich möchte noch was kurz anmerken. Vorhin sprachen Sie kurz von der Trauermusik. Diese Trauermusik, die Hindemith komponiert hat, als er sollte eigentlich in London nämlich sein Konzert der Schwanendreher ja zur Aufführung bringen. Und dann starb der englische König und er sollte eben dann spontan, wie Sie erwähnt haben, eine Funeral Music schreiben. Und diese Briefe, die es da gibt, also sowohl an seine Frau, aber auch an seinen Verleger, das ist wirklich herrlich. Also es bildet ab die Situation, die Bedeutung, die er darin gesehen hat, dass er jetzt als deutscher Musiker eine Trauermusik für den englischen König schreiben darf, aber gleichzeitig auch den Humor, den er da einfließen lässt. Also er schreibt dann zum Beispiel an seinen Verleger Schott in Mainz. Vielleicht habt ihr gestern Abend versucht, euer Radio auf London einzustellen und habt euch gewundert, dass der Schwan nicht gedreht werden konnte infolge toten Königs. Und die Kopisten wurden angeheizt und mussten also schnell ausschreiben, was ihm eingefallen ist. Und er hätte sich dann in einen Raum eingeschlossen und dann schreibt er, von 11 bis 5 habe ich heftig getrauert. Also ich finde das wunderbar. Und er schreibt am Ende des Briefes, schreibt er noch, ich denke, ich sollte mich auf Leichen spezialisieren. Vielleicht habe ich ja noch andere Gelegenheiten. Es ist wirklich manchmal wunderbar, wie er formuliert und es hat eine Klarheit und einen Witz und ich denke, das hört man auch in der Musik.
Ja, klangliche Finesse und sprachliche Finesse gehen bei ihm Hand in Hand. Wir haben über die Schönheit des Schwanendrehers gesprochen, entstanden in einer gar nicht so schönen Zeit tatsächlich, 1935, eine Zeit, wo er in große Schwierigkeiten gekommen ist. Eigentlich ein hoch anerkannter Universalmusiker. Sie haben es schon gesagt, erst als Geiger, dann als Bratscher mit seinem Amar-Quartett, wo er sehr, sehr erfolgreich war, an den Hotspots der Musikszene, kann man sagen, überall präsent war. Er wurde von den Nationalsozialisten später dann auch mit einem Aufführungsverbot belegt, von Wilhelm Furtwängler protegiert und ist auf eine Reise gegangen in die Türkei. Und da kann man eigentlich eine Parallele ziehen zur Biografie. Er selbst vielleicht als Spielmann, der mit seiner Bratsche in die Welt hinauszieht, aber eigentlich sich der Heimat verbunden fühlt und gar nicht ausziehen will. Und auch da kann man die Brücke schlagen zum Schwanendreher. Also einerseits einen Humor, den er sich behalten hat und trotzdem auch eine tiefe Trauer, die da mitschwingt.
Ich kann das alles auch in seiner Musik hören. Ich denke, dass er aber auch gleichzeitig vieles gewissermaßen kodiert hat und dass er nicht seine persönlichsten Gedanken direkt auf die erste Ebene in den Kontakt mit dem Publikum gestellt hat. Also er hat den persönlichen Ausdruck, finde ich, oft in seiner Musik irgendwie verklausuliert. Also man muss ein bisschen auf die Suche gehen und er schreibt ja manchmal auch, dass er diese Tradition der Musiker im 19. Jahrhundert, diese Ausdrucksmusik, das hat ihn überhaupt nicht angesprochen. Und ich glaube, er hat eigentlich versucht, die Töne für sich sprechen zu lassen. Und an der Stelle, denke ich, wird da manchmal auch missverstanden, wenn er auch in die Partituren manchmal schreibt, mit wenig Ausdruck. Das soll überhaupt nicht bedeuten, dass diese Töne nichts ausdrücken, aber dass man nicht als Musiker sein eigenes auf die Töne aufstülpt oder zu sehr in ein Rubato-Spiel geht. Das war etwas, was ihm überhaupt nicht gefallen hat. Und ich denke, die rhythmische Sprache, auch so ein pulsierendes Musizieren, was überhaupt erst ermöglicht, dass diese Themenvielfalt gleichzeitig stattfinden kann, weil das Gegenstück fällt mir spontan Franz Schubert ein, wenn ich jetzt an die Streichquartette denke oder auch eine Sinfonie. Man kann für jedes Thema eigentlich ein anderes Tempo finden und eine andere innere Haltung für ein Thema. Und bei Hindemith geht das so eigentlich nicht, weil er die Themen oft so gleichzeitig in ihrer Verschiedenheit, aber so gleichzeitig präsentiert, dass man sich auf einen gemeinsamen Puls einigen muss. Und da kommt man dann auf ein Musizieren, bei dem der Taktstrich und die Takteinheit eigentlich gar keine Bedeutung mehr hat, sondern man muss dem Inhalt und der Länge eines musikalischen Satzes, einer Phrase nachgehen, man muss diese Patterns finden und die dann wie geometrische Figuren eigentlich gegeneinander stellen. Das macht mir wahnsinnig Vergnügen, diese Taktstruktur nur noch als inneren Halt, der für die Kommunikation zwischen den Musikern und dem Dirigenten und den Musikern dient, aber in keiner Weise diese schweren Taktteile, wo man sagt, die Eins hat eine Betonung, das kann man bei Hindemith, kann man das komplett knicken.
Und was man vielleicht auch noch sagen könnte, er hat sich wirklich gegen dieses aufgesetzte Virtuosentum gestellt. Und da gibt es auch schöne Beispiele aus seiner Sonate für Viola Solo, diese legendär gewordene Satzbezeichnung, rasendes Zeitmaß, wild und dann Tonschönheit ist Nebensache. Das ist so wirklich kondensiert, was, glaube ich, das Bestreben war zu dieser Zeit bei Hindemith. Ich glaube, beim Schwandreher sind wir dann schon in einer anderen Phase. Und trotzdem ist diese Essenz noch drin, oder?
Ich finde den letzten Satz eigentlich am schwersten jetzt von der Spielweise her. Ich verstehe nicht, warum der Hindemith dem Solisten gar keine Pausen komponiert, wo er doch selber das Instrument gespielt hat. Also ich verstehe das gar nicht, dass er selber nicht ermüdet war. Also man sagt oft, wenn ein Komponist selber das Instrument gespielt hat, dass man das hört oder dass man denkt, naja, das hat er für sich selbst. Das kann ich bei Hindemith so überhaupt nicht feststellen, weil ich denke, der hat selber gar nicht so sehr viel gearbeitet am Instrument. Er hatte viel zu viel zu tun und zu viele Ideen und hat das Konzertieren dann eigentlich so ein bisschen aus der Lameng gemacht, ist gereist und hat gespielt. Und wie er das geschafft hat, das ist mir fast ein Rätsel, denn es ist hochvirtuos, was er schreibt. Und ich habe es für mich so, ich habe eine Herausforderung darin entdeckt, einfach auch eine Technik zu entwickeln, die so virtuos eigentlich von Moment zu Moment die Energie weitergibt, dass man am Ende des Stückes auch gar nicht ganz erschöpft ist. Also es ist Hindemith für die jungen Studierenden zum Beispiel, ist es für mich ein ganz wichtiger Komponist in der Lehre. Ich glaube, wir können als jetzt gerade mal Bratschisten an Hindemiths Werk unheimlich viel lernen, wie man mit Klang und mit dem Instrument und in der Kommunikation zum Beispiel, was man alles, das sind ganz, ganz viele Dinge, die man daran erlernen und verbessern und sich daran freuen kann. Und das möchte ich natürlich auch alles dem Zürcher Publikum dann auch weitergeben.
Ich würde gerne da nochmal nachhaken. Als Professorin, welche Werke von Hindemith nehmen Sie mit Ihren Studierenden sich vor? Und wofür nehmen Sie dann andere KomponistInnen zur Hand?
Also ich unterrichte ja seit über 30 Jahren. Ich kann mich selber als Musikerin ohne den Teil Lehre überhaupt nicht sehen, denn das ist ein ständiger Wechsel zwischen selber Dinge ausprobieren, erfahren und das dann wieder weitergeben an die jungen Menschen. Und das Musikstudium und das Instrumentalstudium ist ja doch auch bis heute, Gott sei Dank, noch ein Individual Studium, also wir sind in einer 1:1 Situation, Lehrender und Studierende. Insofern ist es sehr individuell, welche, also ich nehme junge Leute auf, bei denen ich ein Potenzial sehe, dass sie umfassende Musiker werden können, und dann muss ich schauen, was ist schon da, was fehlt, welche Bereiche braucht man, und dann wählt man das Repertoire natürlich ganz individuell aus, auch an den Bedürfnissen und den Möglichkeiten der jungen Leute. Also ich könnte jetzt Ihnen nicht eine kleine Liste erstellen von Werken, die sozusagen immer drankommen, das kann ich so nicht sagen. Ich finde schwierig in der Instrumentalausbildung, dass eigentlich jeder Musiker doch einmal durch die ganze Musikgeschichte durchgehen muss. Und dafür ist das Studium dann doch wieder recht kurz. Als Musiker muss man durch alle diese Phasen durch, um sich das Repertoire selbst zu erarbeiten und eins aufs andere aufzubauen. Und insofern komme ich eigentlich zu selten zu der ganz zeitgenössischen Musik, die mir selbst eigentlich sehr, sehr wichtig ist und die ich auch wichtig finde zu transportieren und mit den jungen Menschen dran zu arbeiten. Aber Hindemiths Werk ist für mich doch immer wieder zentral. Auch in der Kammermusik, ich finde zum Beispiel auch seine 7-Streich-Quartette wunderbar und würde mich so sehr freuen, wenn das vielleicht auch in Zürich mal möglich wäre, einen Kammermusik, einen kleinen Zyklus zu präsentieren und zu sagen, schaut euch mal diese tolle Musik an und das Schaffen des Komponisten anhand der 7 Quartette zum Beispiel zu verfolgen. Die werden sehr selten gespielt und überhaupt gar nie in ihrer Gänze vorgestellt. Finde ich total schade.
Welches war denn das Stück, mit dem Sie zuallererst mit Hindemith in Berührung gekommen sind?
Ich glaube, das war eins der parodistischen Quartette. Als kleines Kind in der Lara-Musikschule im badischen Lara in meiner Heimat mit 5 oder so haben wir aus dem Minimax haben wir den Minimax mal gespielt bei irgendeiner Veranstaltung. Das war, glaube ich, mein erster Hindemith. Aber meine Lehrer waren da sowieso sehr offen und experimentierfreudig. Und ich glaube, das hat mich als Kind auch schon sehr früh geprägt, dass man überall sucht und findet und was entdeckt und Freude dran hat.
Vielen Dank, Tabea Zimmermann. Wir freuen uns sehr auf die Entdeckungen beim Schwanendreher und darüber hinaus mit Ihnen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich freue mich auch ganz besonders, nach Zürich zu kommen und freue mich aufs Turnhalle-Orchester und den Marek Janowski und wünsche Ihnen allen eine schöne Konzerterfahrung. Danke Ihnen, Frau Thiele.